Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.
Hallo und herzlich willkommen. Heute freue ich mich ganz besonders, Claudia Blackholm von der ÖVP zu begrüßen. Damals noch seinerzeit jüngste Nationalratsabgeordnete, Staatssekretärin mit 27 Jahren, Staatssekretärin für Jugend, für Digitalisierung und Zivildienst. Sag, wie ging es dir eigentlich als so junger Mensch mit so alten, älteren Säcken, sagen wir nicht Männern, im Nationalrat? Ich meine, du bist ja ungestüm, du bist eine wahnsinnig gute Rhetorikerin, gute Rednerin, bist dir schon aufgefallen, schon in Schulzeiten, das kannst du ja. Aber wie ging es eigentlich so mit den Ideen der älteren Nationalratsabgeordneten?
Ja, das liegt schon wieder eine Zeit zurück, 2017 war das damals und es ist mir dann eigentlich erst aufgefallen, wie dann alle so ein Wetter drum gemacht haben, okay, das ist jetzt die jüngste Abgeordnete und das ist die älteste und da machen wir halt dann irgendwelche Doppelinterviews und dergleichen, weil eigentlich war es ab 2017 spätestens so, dass wirklich auch bei allen Parteien mehr und mehr junge Menschen einfach auch zum Zug gekommen sind. Also es waren damals bei uns alleine in der ÖVP, ich glaube, 11 Abgeordnete, die unter 30 waren. Und da ist es dann wirklich nur mehr um Monate gegangen, sozusagen, wer jetzt wirklich der Jüngste ist. Man hat das veraltete Bild von Politik, wo halt einfach nur Männer über 50 in Anzügen sind. Und ich freue mich, dass wir das mehr und mehr aufbrechen.
Also Aber wurdest du auch gehört? Also, oder haben gesagt, die Junge soll da mal reden, die wird sich schon noch anschauen. Aber mit dem Elan, mit dem du reingegangen bist, mit der Umsetzung, das klappt?
Das hat gut geklappt, also meistens sind es eh immer die Älteren, so war es im Gemeinderat bei mir daheim auch vorher immer gewohnt, dass manchmal auch die Älteren und gerade ältere Frauen auch die sind, die dann sagen, hey Claudia, sag du was dazu, was sagst du dazu, was ist deine Meinung, was sagen die jungen Leute zu dem und jenem Thema und eher umgekehrt, wenn wer was am Alter auszusetzen hat, dann sagt er das meistens eh nicht direkt ins Gesicht, sondern eher auf Social Media lässt er das nieder. Aber es war eigentlich fast ausschließlich immer in den Ausschüssen eine gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe, weil einfach so die Durchmischung der Generationen irgendwo, da steckt man mittendrin.
Du hast eigentlich ziemlich viel weitergebracht als Staatssekretärin. Meine Kinder danken es dir, der Erhöhung des Zivildienstlohnes. Der eine war noch mit 495 Euro im Kindergarten, ohne Wertschätzung, ohne Familienbeihilfe, der andere war bei den Obdachlosen und verdient das Doppelte und das hat ihm Spaß gemacht. Dann natürlich die Pflegelehre, dann Zuverdienstgrenze bei Studiengebühren, dann die HPV-Impfung gratis und. Also du hast ja ziemlich Erfolge. Hast du da hart angekämpft oder war das schwer?
Ja, durch das, dass ich vorher 5 Jahre im Nationalrat war, bevor ich Staatssekretärin geworden bin, habe ich mich in der Politik und gerade in diesem Gefüge mit den Parteien, mit den Mehrheiten gleich mal gut zurechtgefunden. Also man weiß, mit wem man reden muss, wenn man ein Thema voranbringen will. Und es kommt halt immer darauf an, dass du die richtigen Allianzen dort und da schmiedest. Jugendpolitik ist auch jede Entscheidung. Also meine Aufgabe als Jugendstaatssekretärin habe ich von Beginn an so verstanden, dass du überall andruckst in jedem Ressort, ob es jetzt Gesundheit ist, ob es der Bereich Bildung ist, Universitäten bis hin zu leistbarem Eigentum, dass du überall vernünftige Entscheidungen für die nächsten Generationen machst und
Aber wenn ich jetzt gleich mal die ÖVP angreifen darf, es ist ja an und für sich Bildungspolitik, würde man meinen, da ist noch viel aufzuholen. Warum geht da nichts weiter? Ist es so schwierig? Sind da die Gewerkschaften dahinter? Oder man, Bolaschek, ja, aber der große Reißer war es nicht, oder?
Wir haben im Bildungsbereich ganz unterschiedliche Herausforderungen. Also gerade wenn wir die Bundeshauptstadt Wien auch anschauen, massive Zunahme, weil ich gerade dazu auch einen Termin gehabt habe, von extremistischen Tendenzen unter jungen Menschen, die einfach das Zusammenleben nicht nur in der Gesellschaft erschweren, sondern auch im Klassenzimmer, dass sie Lehrkräfte durchsetzen können, dass gerade in der Bundeshauptstadt ein Drittel der Schülerinnen und Schüler nicht einmal einen Lehrer folgen können im Unterricht, weil sie der Sprache nicht mächtig sind. Und da fängt irgendwo schon mal beim Fundament irgendwo was zu bröckeln an. Und da reden wir noch lange nicht von gleichen Chancen für an jedem. Da müssen wir massiv aufholen. Aber wo wir in dieser Legislaturperiode deutliche Akzente gesetzt haben, ist in der Modernisierung einfach auch der Lehrpläne. Das muss auch weitergehen.
Das ist haben da wir wirklich was weitergegangen? Man hat so das Gefühl, das ist zach.
Ja, es ist leider hinkt man immer ein bisschen hinterher, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt mehr digitale Kompetenzen, mehr Medienkompetenz, einfach damit wir mündige Bürgerinnen und Bürger aus dem Schulsystem rauskriegen. Dann sind wir immer sozusagen in dem Moment, wo wir das in einem Lehrplan festschreiben, dass Schülerinnen und Schüler mit ChatGPT einen kritischen und vernünftigen Umgang beispielsweise lernen, dann sind wir in dem Moment, wo sozusagen die Lehrmaterialien da sind, der Technologie immer einen Schritt sozusagen, man versucht das einzufrieren, was schwierig möglich ist. Aber ich glaube, dass wir da definitiv mehr weiter dranbleiben müssen, dass man irgendwo so zeitlose Kompetenzen in der Schule lernt.
Aber wie gehst du dann damit um, dass zum Beispiel das im Wahlprogramm der FPÖ steht, Schüler, ich weiß nicht, ob es nur für Volksschüler gilt oder Gymnasiasten, also weg vom Tablet, sondern man schreibt wieder in seinen Heftchen. Könntest du jemals mit so einer Partei zusammenarbeiten oder ist das ein Fake? Oder ich habe gedacht, das gibt es ja nicht. Ja? Wir sind eh mit der Digitalisierung hinten nach. Wenn man da skandinavische Länder hernimmt oder überhaupt die Baltenstaaten, die sind wahnsinnig gut drauf in der Beziehung, das ist so viel aufzuholen. Und dann das.
Ja, natürlich schließt das eine das andere ja absolut auch nicht aus. Also es ist natürlich extrem wichtig, dass ich gerade im Volksschulalter Kulturtechniken wie Lesen und Schreiben mit der Hand ordentlich
das
lerne.
Das ist klar.
Das ist ganz klar.
Aber die fangen ja nicht mit dem Computer an, aber ja. Zusätzlich.
Aber umgekehrt darf ich, also bin ich absolut kein Fan davon, wie es in anderen Ländern die Diskussion passiert, dass man Handys und Tablets generell vom Schulalltag verbannt und sagt, wir machen generelles Social-Media-Verbot und bitte keine Handys und als Arbeitsmittel auch mehr anzuwenden. Das ist veraltet und das kann eigentlich im 21. Jahrhundert in einer Schule nicht so sein, weil ich muss ja die Arbeitnehmer von morgen, die Erwachsenen von morgen irgendwo auch vorbereiten darauf, dass sie mit der Digitalisierung zurechtkommen, dass sie diese Möglichkeiten erkennen, die uns alle den Alltag vereinfachen. Es ist ja nicht nur Kommunikationsmittel, sondern Arbeitsmittel schlechthin. Und genauso wie ich im Mathematikunterricht den Zirkel verwende, ist es auch wichtig, dass ich das in den Unterricht integriere, weil sonst verstreichen 9 Jahre Schulpflicht oder sogar bis zur höheren Schule, bis zur Matura, bis zum Lehrabschluss verstreicht die Zeit und ich habe nie als junger Mensch einen vernünftigen kritischen Umgang gelernt mit künstlicher Intelligenz, mit den Möglichkeiten, die mir die Digitalisierung bietet. Und am Arbeitsplatz soll es mir aber dann umgekehrt helfen, dann soll ich die Chancen ergreifen, dann soll ich vielleicht sogar in dem Bereich eine Idee verwirklichen können. Also man kann dieses Interesse und vor allem auch Talente in dem Bereich, die wir dringend brauchen, im Sinne von Fachkräften oder auch Unternehmensgründungen, das kann man nur wecken, wenn man es im Unterricht auch behandelt. Und deswegen sind da, glaube ich, so zeitlose Kompetenzen so extrem wichtig, weil natürlich zählt da auch Recherchefähigkeit, dass sie junge Menschen da einfach auch öffnen für die neuesten Entwicklungen, dass man sie auch zurechtfindet in dem. Es zählt jetzt nicht mehr auswendig lernen oder rein nur mit Papier und Bleistift zu schreiben, sondern einfach da immer auch sich weiterzuentwickeln.
Du hast es schon angesprochen, früher in der Schule, diese fehlende, wie soll ich sagen, also Deutschkenntnisse sowieso, fehlende Integration, meistens ist ja das Elternhaus nicht dahinter. Wie stehst du dazu? Warum passiert das so, dass diese Jugendgruppen, speziell bei den Jugendfreizeiten, auf die sich radikalisieren, ja? Also diese Treffen machen, also ich sage jetzt nur mal ein Beispiel, ich hatte einen Mitarbeiter, der hat sich radikalisiert, ja? Irgendwie ist es so Schritt für Schritt aufgefallen, denke ich mal, was macht der? Der ist immer beten gegangen nach der Arbeit, auf die Toilette. Okay, dann haben die anderen schon zu mir gesagt, du, der hat uns gefragt, ob wir am Samstag zu Dschihadisten-Treffen gehen. Sag ich, wie? Das gibt's ja gar nicht. Und der hat sich wirklich verändert. Dann gab es ein WhatsApp-Bild von ihm mit Gewehr und so weiter. Er hat aber gekündigt, Gott sei Dank. Und ich habe mir gedacht, ich muss als Staatsbürger mal zur Polizei gehen. Also man muss das melden. Ich bin zu 3 Stellen gegangen, es war überhaupt nicht möglich, irgendwas loszuwerden. Dann bin ich endlich zu einer kompetenten Stelle gehabt. Dann haben die mich eigentlich fast abgeschasselt. Ja. Was will ich da eigentlich? Da kann ja jeder kommen. Also warum wird das nicht so ernst genommen? Ich meine, Dschihadisten-Treffen, wir sprechen von Dschihadisten-Treffen. Ach, das ist uns eh bekannt. Warum lässt man das zu? Das ist ja, da haben wir ein bisschen Mitschuld, oder? Ich meine, warum dürfen die das?
Ja, ich glaube, das Problem liegt da eben schon, hat seinen Ursprung einfach in dieser fehlenden Integration von Menschen, die nach Österreich kommen. Und das ist ganz klar auch eine Bringschuld. Es gibt großartige Angebote in Österreich und jeder, der sich mit unseren Werten identifiziert, mit unserer Demokratie, mit unserer westlichen Welt, mit dem, dass Mann und Frau gleichgestellt sind und Religionsfreiheit und dergleichen, der ist herzlich willkommen in Österreich, weil seinen Beitrag hier auch zum Zusammenleben leisten, wie wer bereit ist zu arbeiten. Aber jeder, der diese Werte ablehnt oder sie im schlimmsten Fall sogar radikalisiert, ist nur Gift für unsere Gesellschaft und hat in Österreich auch definitiv nichts verloren. Und wir merken diese Zunahme einfach von Extremismus, gerade unter jungen Menschen, auch unabhängig davon, leider sehen wir das auch, ob sie zugewandert sind oder eben nicht.
Das also viele auch, die hier geboren sind, nicht? Aber es fehlen
TikTok-Radikalisierung, ja. TikTok-Radikalisierung, ja.
Aber das ist ja auch ein Bringschuld der Eltern. Ne? Warum nimmt man die Eltern, weil ja auch in der Strafmündigkeit, wir haben ja das Problem in Wien, dass da 13-Jährige, 12-Jährige, was und was, Straftaten begehen, die eigentlich unfassbar sind und es passiert nichts. da müsste man doch die Eltern mit einbeziehen, so herbestellen, Gespräche führen und dann, wenn es nicht klappt, hohe Strafen und dann, ich meine, das ist radikal, abschieben, aber das ist keine Integration. Warum ist das so schleppend? Ihr bestellt sie schon seit 1987, Innenminister mit einer kurzen Unterbrechung.
Gott sei Dank quasi eine kurze.
Ja, und warum passiert da nicht mehr? Das ist ja das, was die Österreicher so bewegt und sagt, ja, warum geht da nichts weiter? Warum wird nicht abgeschoben? Ja. Da möchte ich auch noch dazu sagen, diese Abschiebungen, Afghanistan, Syrien und so, das können wir nicht machen. Also ich kenne Afghanen, die auch in Afghanistan Urlaub machen, ja? Und mir bestätigt haben, dass es eigentlich ein sicheres Land ist. Seit eben Taliban regiert, ist es sicher. Es gibt keine Gewalt mehr. Warum passiert das nicht? Straftat, abschieben.
Also gerade das Problem der steigenden Jugendkriminalität, das sprechen wir ganz klar an. Wir haben vor Monaten dem Koalitionspartner den Vorschlag eben gemacht, dass wir im Bereich Jugendkriminalität zum einen die Strafmündigkeit auch senken, weil diese Jugendbanden, die keine Lappalien begehen, das sind keine Jugendsünden, wo im Supermarkt was stößt, sondern das sind schwere Straftaten, wiederholte schwere Straftaten, die dort begangen werden. Die wissen ganz genau, dass sie 12-, 13-Jährige vorschicken, weil die keiner Gefahr ausgesetzt sind und wenig mit Konsequenzen zu rechnen haben. Und deswegen fordern wir eben auch nach Schweizer Vorbild die Senkung auf 12 Jahre. Und es muss da früher auch, Strafen alleine werden das Problem definitiv nicht lösen, aber es muss einfach da auch schon viel früher angesetzt werden, dass Eltern auch in Verantwortung kommen. Weil wenn ich einmal einen Jugendlichen habe, der bereit ist, Gewalt auszuüben, der bereit ist, Messerstechereien auf offener Straße auszuführen, der sich sein Leben ein bisschen aufregender mit irgendwelchen Gewaltexzessen macht, der wird sich vermutlich von Mama und Papa relativ wenig sagen lassen. Mhm. Und da beginnt die Integrationspflicht auch im Elternhaus. Das fängt damit an, welche Sprache gesprochen wird. Da haben Eltern eine Riesenverantwortung, welcher Fernsehen gehört wird, welcher Radio gehört wird, welche Bücher ich meinen Kindern vorlese, mit wem sie sich am Spielplatz treffen. Also das beginnt in so jungen Jahren, dass sie tatsächlich eben diese Integration im Bildungssystem, und deswegen ist es auch eine Bringschuld, weil Angebote haben wir mehr als genug. Da dürfen uns wir in Österreich nichts vorwerfen lassen, aber wir dürfen nicht auf dem anderen Auge nicht blind sein, dass wir denken, naja, mit Sesselkreise werden wir das in der Schule schon alles lösen und dann klopfen wir denen ein bisschen auf die Finger und dann wird es wieder okay werden, dann werden sie sich nicht mehr radikalisieren und sind wieder Teil der Gesellschaft. So einfach ist das definitiv nicht und wir stehen hier ganz klar dafür, dass wir endlich diese Reform einfach im Strafgesetz auch umsetzen können in der nächsten Legislatur, was mit den Grünen leider nicht möglich war, dass wir eben bei Jugendkriminalität mehr hinsehen, dass Eltern mehr zur Konsequenz und früher zur Konsequenz auch gezogen werden und sie eben auch da nicht den Kindern vorleben, naja, man kann sich in Wien ein oder generell in Österreich ein abgesichertes Leben machen, man kann von der Sozialhilfe.
Stichwort erhöhte Sozialhilfe in Wien.
Genau, man kann von der Sozialhilfe, wie die neunköpfige bekannte Familie, mit 4.600 Euro netto gut leben. In Oberösterreich, in meinem Heimatbundesland, würde genau dieselbe Familie knapp die Hälfte Sozialhilfe bekommen. Mhm. Und dahin müssen wir, dass es einfach einen Anreiz gibt, arbeiten zu gehen. Weil wenn ich meinen Kindern, wenn ich der nächsten Generation nur vorlebe, ja, das geht jetzt viele Jahre so gut, ich lebe denen vor, dass sie faul sein auszahlt. Ich muss nicht die deutsche Sprache lernen, wenn ich nicht teilhabe am Arbeitsmarkt, dann werden wir eine Parallelgesellschaft noch weiter verstärken.
Ein bisschen träumen wird man noch dürfen. Du stellst eigentlich das Bild der idealen österreichischen Familie vor, ja, wie wir es früher mal waren oder wie es ist, und erzähl das jetzt einmal einer Familie, die zugezogen ist, spricht Deutsch. Ich habe auch von meinen Mitarbeitern, die Eltern, die da sind, die sprechen kein Deutsch zu Hause. Und das ist, wie willst du das dann aufdrängen? Das machen sie nicht. Dann das Zweite, warum kann man kein Messerverbot durchsetzen? Ich meine, wenn mein Blumentopf im Schanigarten 5 cm zu weit draußen steht, kriege ich eine Riesenstrafe vom Magistrat und die anderen rennen mit dem Messer. Warum? Wer will sich verteidigen? Warum wird das nicht durchgesetzt? Wir werden als Österreicher bestraft für jeden kleinen Scheiß, den ich mache, und das ärgert mich wahnsinnig, wer vorgeführt und die anderen rennen mit dem Messer rum und es passiert nichts.
Das ist genau die Skurrilität, ja. Deswegen habe ich das auch so klar gesagt, man wird es mit Sesselkreise nicht lösen und ein bisschen auf die Finger klopfen, sondern wir müssen dem Problem klar begegnen, was auf offener Straße am höllichten Tag einfach auch mittlerweile in Brennpunktbezirken in Wien passiert. Und da verschließt der Koalitionspartner und manche andere Parteien auch die Augen vor diesem Problem, dass es einfach keinen Anreiz aktuell gibt, sich in der Gesellschaft, in unserer westlichen Gesellschaft auch einzubringen, zu integrieren und dieser Pflicht auch nachzukommen. Mhm. Und diese Probleme, die sind ja, von manchen Teilen und auch von Verantwortungsträgern, zum Beispiel in Wien, einfach negiert worden. Und das ist gesamtgesellschaftlich im Bildungssystem beginnend bis hin zum Arbeitsmarkt, bis hin zum Gesundheitssystem, stellt uns das vor riesige Herausforderungen.
Ich sag, jetzt stehen die Wahlen an. Nimmst den Schmiedl, es steht ja eigentlich in einer guten Position da, ja, also dass ihr überhaupt seit 87 seid in der Regierung, jetzt habt ihr die Wahl, schauen wir, wie es ausgeht überhaupt. Was liegt euch näher? Die SPÖ, in ihren verschärft gesagt Marxismus, das ist es ja nicht wirklich, die radikale FPÖ. Wie sicher sind wir da, sollte es sich so rechnerisch ausgehen, ÖVP, FPÖ oder die andere Ampelkoalition? Wie sicher ist jemand, wenn er euch die Stimme gibt und absolut die FPÖ nicht will, ja, und immer so diese vagen Aussagen, ja, und der Kickl geht's nicht, aber vielleicht geht's doch, da gibt's doch vernünftige Leute, aber viele mögen die FPÖ überhaupt nicht, ja, und mit dem Kickl geht's ja schon gar nicht, aber dann ist es so, wenn und man hat irgendwie ein bisschen die Gefahr da, die gehen eh wieder mit denen zusammen, was man hört, haben es eh schon zweimal versucht, es klappt eh nicht, also ich meine, sind wir sicher, dass kein dritter Versuch gemacht wird?
Ja, du hast gefragt, was liegt uns näher? Natürlich liegt uns am nächsten, vernünftige Politik zu machen. Mhm. Und das werden wir erst nach dem 29. September einmal schwarz auf weiß beurteilen können, welche Mehrheiten sich ausgehen und auch welche inhaltlichen Überschneidungen es gibt. Und zu den Mehrheiten, da bin ich ja Pragmatikerin. Also ich glaube, der lebende Beweis in Deutschland, in Berlin, sagt uns, dass es definitiv nicht einfacher wird, wenn drei Parteien versuchen, Schnittmengen zu finden.
Es ist mit zwei oft schon schwierig.
Es ist mit zwei schon schwierig genug, warum sollte man dann zu dritt?
Drei Welten.
Sozusagen, ja. glaube ich, wird extrem schwierig dann auch in den Koalitionsverhandlungen. Gott sei Dank, sage ich irgendwo dazu, ist es so, dass nach dem 29. September, ich glaube, das ist das, was wir jetzt schon Kaffeesud lesen können, dass keine Partei alleine die Mehrheit haben wird und dass wir in einer Demokratie, Gott sei Dank, immer auf Zusammenarbeit angewiesen sind. Und da müssen wir dann endlich einmal wieder dieses, was in Wahlkampfzeiten sehr auf die Spitze getrieben wird, dieses Ellbogen ausfahren und Gräben zuschütten und das geht wieder betreiben. Und das geht von einer Position der Mitte, denke ich, doch sehr, sehr gut. Ich bin dagegen, dass man demokratisch legitimierte Parteien, die nach dem 29. September sich einen Sitz im Nationalrat erkämpft haben, im Vorhinein ausschließt von Sondierungsgesprächen, von Koalitionsverhandlungen und dergleichen, weil es eben in der Demokratie auf dieses Aufeinanderzugehen ankommt, auch zwischen Regierungsfraktionen und Opposition. Wir werden mehr denn je zusammenarbeiten müssen, weil sonst schüttelt da jeder junge Mensch den Kopf, wenn man fragt, ob er sich politisch engagieren will. So wird das Klima da auch niemals besser werden, wenn es nicht Menschen gibt, die für ihre Überzeugungen und wenn sie noch so skurril sind, dort und da auch einstehen. Und was einzelne Personen betrifft, da hat unser Bundeskanzler eine klare Linie definiert, schon vor Monaten, dass gewisse Personen von uns nicht unterstützt werden und absolut nicht gehen, weil sie einfach eine riesengroße Gefahr für uns in Österreich darstellen. Was soll besser werden in diesem Land, wenn man so wie vor Jahrzehnten eine Festung draus baut und da einen Zaun quasi sprichwörtlich um Österreich baut?
Mhm. Stichwort Asylpolitik. Wir brauchen sie, also die Zuwanderer. Also ich sehe es aus Erfahrung. Aber wie willst du das stoppen? Es hat sich ja natürlich schon ziemlich verringert, ne? Die Asylanträge. Aber warum glaubt das nicht, dass man mal sagt, oder bremst die EU, dass in Drittländern quasi Asylverfahren abgewickelt wird? Stellt euch das so vor, die kommen halt an, dann werden sie wieder zurückgeführt in ein Drittland, sei es jetzt Ruanda, sei es jetzt irgendwo auf einer Insel, was ja eigentlich eine arge Vorstellung ist, ganz ehrlich. Aber dass die dann abwarten dort. Und es heißt ja, wenn der Negativbescheid da ist, dürfen sie dort bleiben. Stichwort Ruanda. Warum geht da nichts weiter? Oder ist das eine Lösung?
Ich habe vorhin vergessen, jetzt kommt es nämlich erst wieder auch auf dieses Thema Afghanistan, das du vorher angesprochen hast, da nur einzugehen. Ich glaube, das passt da eh sehr gut zusammen. In Österreich und Gott sei Dank kommt da jetzt auch Bewegung auf europäischer Ebene hinein, sind wir stets dahinter, dass wir einfach Abschiebungen auch in Herkunftsländer wieder durchführen können. Wir schieben bereits Syrer und Afghanen ab und wir arbeiten daran, dass das eben auch in die Herkunftsländer wieder möglich sein wird. Wir sehen international auf europäischer Ebene, dass gewisse Vereinbarungen einfach absolut nicht halten, weil eigentlich dürfte nur eine Handvoll Menschen in Österreich einen Asylantrag stellen, nämlich die mit dem Flugzeug kommen, weil du musst einfach noch aktuell gilt in der Gesetzeslage, dort einen Asylantrag stellen, wo du das erste Mal die Europäische Union betrittst. Und wir sind ein Binnenland innerhalb der Europäischen Union, also gibt es da schon manche Stationen zuvor. Mhm. Aber Österreich ist irgendwo, gerade die Bundeshauptstadt, hier ein starker Magnet, auch aufgrund eines starken Sozialsystems. Und das werden wir uns auf Dauer nicht so leisten können, dass wir hier einfach auch ja, viele Menschen wie ein Magnet zu uns holen, die sich ein gemütliches Leben in der Sozialhilfe hier auch bequem machen. Und wenn dann auch Urlaub in den Herkunftsländern gemacht wird, dann sieht man einfach, dass das sichere Länder sind und dass wir hier einfach auch weiter, gerade unser Innenminister, auch dahinter sein müssen, dass wir hier Abschiebevereinbarungen machen können. Unser Vorschlag ist ganz konkret auch, dass wir an den EU-Außengrenzen in Drittländern auch Asylverfahren durchführen können. Dass die
Forderung gibt es aber schon seit kurz, ne?
Ja, auf europäischer Ebene ist die Mehrheit noch nicht gesichert für das. Aber es ist Gott sei Dank, kommen nach und nach mehr Länder drauf, sogar die Ampelregierung in Deutschland, wo man es wahrscheinlich weniger erwartet hätte, fährt jetzt einen klareren Kurs in Sachen Migration und Asyl. Und wir werden da weiter diese harten Bretter bohren, dass hier einfach auch ein Umdenken zustande kommt, weil das System aktuell ist alles andere als fair. Wenn ich mir aussuchen kann, welches Zielland in der Europäischen Union sozusagen mir das attraktivste Angebot macht, dass ich dorthin gehe und dann auch dort bleibe, ganz egal, ob ich bereit bin, mich zu integrieren oder eben nicht.
Mir hat ein bisschen gestockt jetzt diese Aufdeckung von RTL über dieses identitären Treffen in Österreich. Wie ist das möglich, dass ich Identitäre, das war ja kein kleines Treffen, treffen können, Holocaust leugnen, es waren keine 6 Millionen Juden, die ermordet wurden, sondern eh nur, weiß nicht, was für Zahl genannt wurde, und die anderen Kommentare, ja. möchte, also Srebrenica gehört her, also das ist doch shocking, und ja, stellt den Innenminister, ich meine nicht, dass der Innenminister überall sein kann, aber wie kann das sein, dass es sowas gibt, solche Treffen, ohne...
Es ist ein Wahnsinn, es lässt dann fassungslos zurück, wenn man hört, was dort für Aussagen getätigt worden sind. Und wenn dann manche Vertreter der Blauen dann hergehen und sagen, na, das sind Ibiza-Methoden, weil da ist irgendwo aufgezeichnet worden, das ist ein Gedankengut, das hat in unserer Gesellschaft nichts verloren, das ist Verkennung von geschichtlichen Tatsachen, wenn ich leugne, dass es den Holocaust gegeben hat, wenn ich leugne, was in den 90er Jahren in Bosnien passiert ist, oder mir das sogar, wenn ich dann Fantasien über Massenmord und Genozid irgendwo anstelle, das hat in unserer Gesellschaft nichts verloren, das hat in unserem Jahrhundert, in unserem Jahrzehnt, in dem wir leben, schon lange nichts mehr verloren, und dem müssen wir entschieden einfach auch begegnen. Wir haben hier, gerade was Wiederbetätigung betrifft, eines der strengsten Gesetze in Österreich, Gott sei Dank. Das gehört auch so, und egal von welcher politischen Strömung, egal ob religiös motiviert, von ganz links oder von ganz rechts, Extremismus hat einfach bei uns keinen Platz verloren, und Konsequenzen muss es ganz klar in diesen Fällen auch geben, und da laufen die Ermittlungen.
Mhm. Shocking. Also ich bin.
Es ist ein wahnsinniger Aussagen.
Immer wieder, dass es in der heutigen Zeit gibt und dass man das wieder hervorbeschwört oder einfach nicht abgeschlossen ist. Ja, und immer wieder ist natürlich Social Media auch, hat auch viel Schuld, ne? Die Verteilung und was da ist. Habt ihr da strengere Maßnahmen oder irgendwie, dass man irgendwas machen könnte, auch auf österreichischer Ebene, diese Verbreitung, TikTok? Meistens sind ja bei TikTok und so weiter, Digitalisierung. Gibt es da Maßnahmen oder irgendwie was, was man andenken könnte, zu machen, damit das sich nicht so verbreitet? Oder sind wir da machtlos in Österreich?
Ja, wir haben da dieses steigende Problem mit diesen Influencer-Preachern. Und das beginnt ja oft recht harmlos, und da kommt einmal jemand, der dir, egal jetzt von welcher Strömung des Extremismus, aber wir haben das zum Beispiel dann, wo dann die Auslegung des Koran einmal recht nett beginnt, und dann bin ich in meinem Algorithmus drinnen, in meinem Tunnel, und dann bekomme ich nur mehr solche Videos, und dann Wochen später, wenn ich nur diese eine Seite vorgespielt bekomme, wenn ich nur diese Ideologie ständig höre, radikalisiere ich mich schlussendlich. Und das ist ein wahnsinnig großes Problem. Wie können wir dem Herr werden? Wir arbeiten jetzt gerade in meiner Zuständigkeit in der außerschulischen Jugendarbeit da sehr stark mit diesem Bereich zusammen, Jugendzentren, und wie wir junge Menschen auch abseits der Klassenzimmer hier einfach auch frühzeitig auffangen können, mehr Demokratiebildung auch in den Schulen zu betreiben und einfach dieses Wertefundament, mit dem uns wir als Europäerinnen und Europäer identifizieren, mit dem wir aufgewachsen sind, mit dem wir unseren Frieden und Wohlstand auch zu verdanken haben, das wieder ins Selbstverständnis auch oder aus dem Selbstverständnis irgendwo herauszuholen, dass das ein harter Kampf war, dass wir eben diese Dinge hier auch vertreten. Wir haben hier auch intensiven Kontakt mit den Plattformen, unter anderem auch mit TikTok selbst, wo es ja, wenn auch zögerlich, nach und nach auch Maßnahmen gibt vom sofortigen Löschen von Videos, die dort aufkommen. Aber es ist einfach die Riesengefahr, wenn ich einmal in diesem Tunnel drinnen bin, in dem Algorithmus, dass ich schwer wieder rauskomme. Mhm. Und das merkt man selber, wenn man einmal versucht, sich irgendwo das, aus dieser Richtung anzuschauen, dann werden einem sofort weitere Videos vorgeschlagen und das führt ja ins Radikale dann eben eins.
In die Blase, ne?
In die Blase und dann bist du in deiner Echokammer drinnen und vollkommen dieser Ideologie anhängig. Mhm. Was kann uns helfen? Mündige junge Menschen, die kritisch reflektieren können, medienkompetente junge Menschen und deswegen auch wieder dieser Punkt. Mhm. Gefahren im Internet, Gefahren auf Social Media, wie funktioniert der Algorithmus? Warum werden mir genau die Dinge vorgeschlagen, für die ich empfänglich bin? Mhm. Nicht nur, wenn es um Kaufentscheidungen geht, dass mir von irgendwelchen Lifestyle-Influencern irgendwelche Produkte vorgeschlagen werden. Mhm. Das geht eben bis zu Gedankengut, das sie sehr stark beeinflussen lässt in einem jugendlichen Alter, nur mehr viel, viel mehr. Wie kann ich dem entgegenwirken? Mhm. Wie kann ich da einfach auch meine Mündigkeit und meine eigene Meinung da auch besser artikulieren? Und ich glaube, es würde uns generell als Gesellschaft auch nicht schaden, wenn wir wieder mehr politisieren, wenn wir mehr diskutieren.
Aber es fehlt der Stammtisch, das habe ich schon auch mit Anna besprochen. Am Land der Stammtisch, Gasthaus sterben, Wirtshaus sterben, das war ja früher so, man hat sich ausgeredet und jetzt ist das weggebrochen. Das ist ja ungefähr auch so eine Art Stammtisch, man tauscht sich aus, man nimmt Ideen auf, man reflektiert. Die Reflexion fehlt ja leider heutzutage bei jedem oder bei vielen, weil du einfach nur in Social Media schaust und du bist halt eben in der Blase drin. Und das ist halt das auch ein Grund. Du, und abschließende Frage, wie beurteilst du eure Zusammenarbeit mit den Grünen? Es ist ja eigentlich einige Dinge weitergegangen auch. Aber dein Resümee, durchgehalten habt ihr ja brav bis zum Schluss, seit langem wieder mal in der Regierung, erster Pluspunkt.
Ja, es waren schon zähe Verhandlungen dort und da in den unterschiedlichsten Bereichen. Unterm Strich ist extrem viel weitergegangen. Wenn jetzt gerade eben auch den Jugendbereich beleuchtet, du hast einige Punkte aufgezählt, wo man stolz sein können, dass wir vieles erreicht haben, was nicht im Regierungsprogramm vorab ausgemacht war, sondern wo wir einfach auch auf die aktuellen Gegebenheiten reagiert haben. Die Regierung hat im Jänner 2020 ihre Arbeit aufgenommen, da war das Coronavirus nur in Asien unterwegs und seitdem haben wir auch geopolitisch viele Veränderungen, viel Instabilität irgendwo erfahren, die auch Auswirkungen nicht nur auf die Gemüter, sondern auch realpolitisch in Österreich hatte und zum Teil nach wie vor hat. Also von dem her ist extrem viel weitergegangen. Wo es mühsamer war, ist im Bereich leistbare eigene vier Wände, weil ich glaube, das ist jetzt nicht nur sozusagen des leistbaren Wohnens wegen ein ganz großes Thema, sondern auch, dass man junge Menschen wieder ein Gefühl dafür gibt, das zahlt sich aus, wenn ich arbeiten gehe, weil ich mir was ansparen kann, weil es einen Unterschied macht, ob ich mein Einkommen jedes Monat aus einer Sozialhilfe bekomme oder aus einer Erwerbstätigkeit. Und dann macht es einen Unterschied, ob ich 30 Stunden arbeite oder 40 Stunden arbeite. Wenn ich auch wieder mehr Netto vom Brutto habe, mir ein bisschen was auf die Seite legen kann, wenn ich einen Wohnbaukredit bekommen kann, wenn ich Entlastungen auch in Form von Grunderwerbsteuerstreichungen habe, das war leider mit den Grünen nicht möglich, aber dafür treten wir auch weiterhin an, dass wir für die Menschen Politik machen, die in der Früh aufstehen, Steuern zahlen, das Land am Laufen halten und die deswegen auch mehr davon haben sollen.
Du hast noch ein Stichwort geliefert, Pandemie, Corona-Politik. Bereut ihr eigentlich manche Schritte, wie die Ausgrenzung Nicht-Geimpfter in Sätzen?
Im Nachhinein ist man immer gescheiter. Es ist eine unglaubliche Herausforderung gewesen, generell mit einer Pandemie umzugehen. Man kann da jetzt nicht irgendwo den Glassturz über ein Land stülpen oder über einen Kontinent stülpen, über etwas, was weltweit passiert. Man kann da maximal die Verbreitung verlangsamen. Klar ist, dass die Wissenschaft hier einfach ganz klare Fakten auch liefert. Zum einen, was die Verbreitung betrifft, zum anderen, was den Schutz vor Pandemien auch betrifft. Ich glaube, was man durch die Pandemie als negative Konsequenz einfach auch gehabt haben, sicher ist man im Nachhinein auch bei einzelnen Entscheidungen schlauer, aber dieses, man spricht nicht mehr, man diskutiert nicht mehr über Maßnahmen, das hat mit Corona angefangen. Weil wenn ich an das Weihnachtsfest daheim denke, dann war es auch eher so, dass die Mama gesagt hat, hey, mit dem Onkel so und so, sprecht bitte lieber nicht über Corona, weil der sieht die Dinge ganz anders und das war irgendwie so der Lauf der Dinge, dass man
die
nicht
erste mehr... Spaltung.
Ja, das genau. Und jetzt traut sich keiner mehr, seine Meinung zu sagen über Themen wie Asyl und Migration, weil man Konsequenzen fürchtet, weil man Diskussionen fürchtet und weil man keine Diskussionen will. Aber wir wollen Diskussionen in einer Demokratie und es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn es das Gefühl gibt in der Bevölkerung und gerade unter jungen Leuten, dass ich nicht offen meine Meinung zu gewissen Themen auch sagen kann. Und das ist definitiv eines der Learnings aus der Corona-Pandemie, die wir auch festgehalten haben und wo wir das auch nochmal klar reflektiert haben auf politischer Seite.
Sehr schön, Claudia. Hat mir sehr Spaß gemacht, sehr informativ, sehr erdig, ehrlich, super. Danke fürs Kommen.
Danke dir
und
für die Einladung.
Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Wahl.
Dankeschön. Danke, lieber Gerd.
Beim nächsten Podcast, einmal weg von der Politik, nach den Sommergesprächen, kommt ein Zirkusdirektor, Alexander Schneller-Picard. Bin neugierig, was der sagt, alles rund um den Zirkus. Danke fürs Zuschauen.
Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.